ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und damit herzlich willkommen zur Folge 117 von eurem Lieblingspodcast von Distanz und Gloria. Hier zum Teil live aus Leipzig und zum Teil live aus einem anderen Gebiet dieser Erde. Das wird Herr Städt gleich aufklären. Ich hoffe, ihm geht es wohl sehr gut. Er hat wunderbarste Kopfhörer auf. Er sieht etwas verpennert aus, denn es ist Sonntag laut meiner MacBook-Uhr. 4.38 Uhr, das ist es nicht. Es ist Sonntag 9.40 Uhr und wir sind sozusagen so ein bisschen sowas wie fast live heute, ne, Herr Städt. Ich freue mich, dass du dabei bist und frage dich jetzt ein für alle Mal, wie geht's dir?
Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 9.41 Uhr, falls du das jetzt nicht schon gesagt hast.
Habe ich.
Ich konnte dich gerade eben kurz nicht hören. Das ist ja aber eigentlich egal. Jedenfalls, um deine Frage zu beantworten. Es geht mir heute früh sehr gut. Und ich bin tatsächlich auch, das ist auch ein Grund dafür, warum es mir gut geht, in der gleichen Stadt wie du. Allerdings an einem völlig anderen Ende.
Na sowas.
Ja, lokal gesehen zumindest. Und die Woche hatte sehr viele Herausforderungen für mich, die ich aber so nach und nach meistern konnte, weshalb es mir heute sehr gut geht. Ja, eine dieser Herausforderungen war, dass ich relativ viel geflogen bin, was schön ist. Und man konnte das insofern als meistern bezeichnen, da ich jetzt diesen unsäglichen Schritt abgeschlossen habe, indem ich immer gecancelt wurde. So, ich habe jetzt bis ungefähr Zeit, also bis ungefähr dann, und zwar im Anfang Juni, ja. Das heißt aber nicht, dass ich Zeit habe in dem Sinne. Na, ihr kennt es ja. Na? Aber es ist zumindest jetzt so, dass ich nicht mehr permanent nicht weiß, ob ich Zeit habe oder nicht. Ja? Wie bereits schon thematisiert in zahlreichen Folgen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass die uns jetzt relativ gut da durchgeschoben haben am Ende noch, weil wir da mal ein bisschen sauer geworden sind. Und bitte?
Ich wollte gerade sagen, das sind ja grundsätzlich ganz elefantöse Neuigkeiten.
Sind es, aber es war auch anstrengend. Und was aber, wie gesagt, dem keinen Abstrich tut, dass es Spaß gemacht hat. Aber es ist trotzdem eine Herausforderung gewesen. Und zwar sind wir am Dienstag nämlich eine Runde um diese schöne Stadt hier geflogen. Ja. Sind am Dienstag eine Runde um diese schöne Stadt hier geflogen, und zwar, weil wir hier gelandet sind. Und siehe da, es ist ja immer so, in dieser Phase, wo wir diese PA-44, eine Flugzeug von Piper Aircraft, irgendwie Firma, das ist eine Seminole, also ein zweimotoriges Propellerflugzeug, ein zweimotoriger Kolbenschüttler.
Eine Seminole so. Könnte auch notenwert sein, wollte ich bloß mal sagen.
Das ist gut, ja. Ja, wohl wahr. Oder irgendeine spezielle Vortragsbezeichnung.
Oder sowas, was ich so Hipster heutzutage übers übers Porridge krümeln. Sieht man noch ein bisschen was von der Seminole. Ja.
Aber ich habe jetzt erstmal nur gesprochen, dass es sich um dieses Flugzeug handelte, und mit dem sind wir halt dann auf Leipzig angeflogen. Und weil wir eine etwas längere Flugstunde hatten, geplant auch, und waren auch in Erfurt, sind in Kassel gewesen, das braucht wirklich niemand, Paderborn und Dortmund. Und sogar sind wir am größten unbeleuchteten Luftfahrthindernis Deutschlands vorbei.
Der Koloss von Rhodos.
Dem Luftfahrtbundesamt.
Ah ja.
Oder Luftfahrtbehinderungsamt, je nachdem. Und das ist in Braunschweig nämlich. Und es war in Leipzig so, ich habe, also man funkt ja dann und es ist so, dass der hintere funkt und der vordere fliegt und der Fluglehrer macht quasi das. Es ist quasi so gedacht, dass du eigentlich auch von hinten diese ganzen Aktionen machst, die der Pilot Flying dir commandet, also vorschreibt, zum Beispiel Klappen setzen, Fahrwerk fahren, solche ganzen Sachen. Oder die Navigationsinstrumente bedienen, damit der Pilot Flying fliegt und der Pilot Monitoring diese ganzen Sachen, also den Pilot Flying überwacht, monitort eben. Und diese ganzen Hilfsarbeiten macht. Und das kann auch im Flug wechseln, diese Rollen. Jedenfalls ist es so, dass man natürlich als Flugschüler von hinten nicht die ganzen Hebel bedienen kann. Deshalb macht das der Fluglehrer. Aber der hält im Wesentlichen seine Schnauze. Das heißt, es läuft eigentlich bloß zwischen den beiden Flugschülern. Hm. Es sei denn, der Fluglehrer hat natürlich was zu sagen. Und da funke ich also so ein bisschen auf der Frequenz rum, die diese Anflugstaffelung macht und höre eine bekannte Stimme. Und diese bekannte Stimme war auf einem Lufthansa-Flieger, der da gerade funkte und Leipzig anflog. Und ich dachte mir, das kann nur eine Person sein, nämlich eine Person, die ich im Studium kennengelernt habe, zu Zeiten, wo wir beide noch nicht in der Ausbildung drin waren. Und diese Person hat eine ganz markante Stimme und auch einen ganz markanten Tonfall. Also man konnte das eigentlich nicht verwechseln. Und ich war mir natürlich trotzdem unsicher. Ich wusste auch, dass sie bei Lufthansa fliegt mittlerweile, bei Cityline. Und diese Strecken halt immer mal bedient, in dem und dem Flieger, um die und die Uhrzeit. Und dann habe ich sie also gefragt, ob sie in dem und dem Flieger mit dem und dem Rufzeichen nach Leipzig geflogen ist. Und an dem und dem Tag, in dem und der Uhrzeit. Und hat sie gesagt, ja, das war ich. Und da habe ich gesagt, ich war dieser andere Luftratte, die sich da noch dazwischen geschlängelt hat und einen Training-Approach fliegen wollte.
Ach, das heißt, du hast dann das hinterher nachgefragt?
Ja, auf jeden Fall. Darfst, alles andere ist unprofessionell.
Okay, also du darfst auch im Flug eigentlich sowas nicht.
Nee, es wird trotzdem gemacht, aber es ist unprofessionell. Weil man muss sich überlegen, gut, jetzt wenn du Leipzig anfliegst, ist das nicht so das Drama, aber du blockierst damit eine Frequenz für zum Beispiel einen Notfall. Und das ist eben Mist.
Ja,
also die Frequenz muss immer frei sein eigentlich. Also auch wirklich nur professionell gefunkte, wichtige Sachen und sonst nichts. Ja, also das ist auf jeden Fall meine Begegnung der Woche.
Da habe ich auch eine.
Kann man so sagen.
Aber die mache ich später, damit wir uns noch was aufheben. Nicht wahr?
Ja.
Das klingt alles sehr, sehr erfreulich und sehr, sehr schön. Und das freut mich auch, dass du endlich diese nervige Endlosschleife gefühlt hinter dich bringen konntest. Und das auch erfolgreich. Und jetzt bin ich natürlich und die Massen an den Empfangsgeräten sicherlich auch ja sehr gespannt, was bei dir jetzt das Nächste ist.
Das Nächste ist, dass ich muss jetzt, im Juni geht es weiter, da geht endlich das los, wofür ich mich damals beworben habe, nämlich
Stricken.
Genau, das ist ein entscheidender Bestandteil dieser Ausbildung. Ja, weil wenn mal was ist, muss man ja dann auch stricken können.
Ja.
Na, kleinen Moment mal kurz. Und es ist also so, dass jetzt tatsächlich das nächste sind nur noch Simulatorstunden, ganz viel, also 120 oder 130, 40 Stunden. Und zwar Simulator A320, Airbus A320, das ist das nächste. Das heißt, jetzt geht's los.
Jetzt wird's richtig interessant.
Ja.
Herrlich.
Und es ist natürlich so, dass das alles im Simulator stattfindet, so viel wie möglich. Und diese sogenannten Full-Flight-Simulatoren sind fast wie ein richtiges Flugzeug. Also es fühlt sich scheinbar auch so an. Also das kommt erst später. Aktuell ist erstmal nur so sogenanntes Fixed Base, wo du quasi nur Knöpfe drückst und trotzdem mit so Bildschirmen und so. Das siehst du, aber es bewegt sich halt nicht, weil es auch teuer ist. Warum? Weil eine Flugstunde vom rechten A320 ist eigentlich unbezahlbar, wenn da keine Passagiere mit drin sitzen. Macht man am Ende trotzdem natürlich, um das Flugzeug kennenzulernen, das nennt sich dann Landetraining. Das ist das, was hier in Leipzig jetzt in den letzten Wochen immer mal passiert ist. Was sie mit dem A380 gemacht haben, sind sie Kreise geflogen. Vielleicht mitbekommen.
Ja.
Das Landetraining, genau. Und das machen wir dann mit dem A320. Und das ist jetzt also die nächste Phase. Aber dazwischen habe ich noch zwei Flüge, die auch sehr spontan geplant werden, wo wir sogenanntes Upset Recovery, ne, Upset Prevention and Recovery Training. Das ist, machen wir mit einem Kunstflugzeug und zwar nicht ohne Grund, weil wir da also alles, wo ein Flugzeug in jeglichen Fluglagen sein kann, machen. Also Nase runter, komplett im Boden, so, weißt du, und dann auffangen das Ganze wieder oder falsch rumfliegen, also auf dem Rücken und dann auffangen, das ist jegliche Fluglage.
Das klingt so, als würde es sich lohnen, da eine Kotztüte mitzunehmen.
Ja, definitiv. Und die Fluglehrer sind da entsprechend geschult. Die haben die quasi schon in der Hand bei uns. Ja, und Loopings und sowas. Also, dass man das wirklich mal macht, einfach aus dem Grund, wenn es wirklich mal, es ist unwahrscheinlich, aber sollte es passieren, ist dann die Hemmschwelle, also geschockt zu sein, sehr viel höher. Dass man dann also nicht geschockt ist, sondern weiß, was zu tun ist, weil man es eh schon mal erlebt hat. Das ist eigentlich der Sinn dieses Trainings. Und dann passieren halt weniger solche Unfälle. Also das Ziel ist, dass solche Unfälle wie das, was mit Air France Flieger so und so nach Rio de Janeiro oder also auf, zurück, ich weiß es nicht genau, passiert ist, weniger passiert. Hm. Weil das war Upset, was die da hatten. Also die haben das nicht recovern können, weil sie geschockt waren. Die hätten es gewusst, aber sie waren geschockt. So kann man es kurz zusammenfassen. Und das soll verhindert werden, dadurch, dass man es eben schon mal erlebt hat.
Das klingt durchaus sinnvoll.
Ja, definitiv. Und es wird vor allem Spaß machen. Ja. Gut, also das, um deine Frage fachgerecht zu beantworten.
Mein Gott, jetzt kaum sitze ich hier wieder vor dem Mikro, fange ich wieder an zu husten. Das ist nämlich eigentlich ist das mehr oder weniger vorbei.
Ja, wie geht's dir denn nach 20 Minuten Aufnahme, 10 Minuten?
Eigentlich wieder gut soweit, wenn jetzt gerade der Husten nicht wäre, ist aber morgendlich noch ein bisschen verpennert. Die Stimme ist noch nicht ganz wieder da, wo sie hingehört, weil das ist eine alte Weisheit, das wird jeder, der sie kennt, die Stimme immer 2 Wochen länger erkältet ist als der Körper. Das ist leider so. Aber es befindet sich alles auf einem sehr guten Weg. Wir sind gerade inmitten des ganz normalen A Cappella-Wahnsinns, denn das Festival begann ja am Freitag und es zeichnet sich ab, dass es wieder eine sehr schöne Woche wird, dass tatsächlich auch viele Menschen zu den Konzerten kommen. Wir sind in den ersten beiden Konzerten im Grunde ausverkauft gewesen und das wird hoffentlich heute so weitergehen. Zum heutigen Sonntag kommen ja die U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern. Eine wahnsinnige Aufgabe für jeden Plakatdesigner, das irgendwie unterzubringen, diesen Namen. Und ich habe das Gefühl, wir sehen uns nachher.
Es ist unwahrscheinlich, aber es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja,
ja, ist unwahrscheinlich wahrscheinlich.
War das logisch? Ja, genau. Absolut. Ja, ich freue mich schon drauf. Vor allem aus einem Grund auch. Nicht nur, weil wir uns sehen, was natürlich der schönste Grund der ganzen Sache ist, sondern auch, ich übergebe an dich.
Weil der Herr Stett dann endlich wieder telefonieren kann, nehme ich an. Ich nehme an, dass du das meinst. Ja,
ja, richtig.
Ich habe noch ein sogenanntes Spare-Mobile. Und das werde ich dem Herrn Stett meistbietend verkaufen, natürlich.
Ja, genau. Also ich muss dann bieten, solange bis...
Bis ich zufrieden bin.
Nicht mehr weiter bietet.
Genau. Im Austausch gegen seine Seele bekommt er ein Handy.
Ja, ach, davon habe ich genug. Ja. Kannst du gerne ein Stück abhaben.
Ich habe letzte Woche auch wieder einiges erlebt, über das ich gerne sprechen wollen würde. In unserer kleinen Therapiestunde hier. Und zwar, wir waren ja letzte Woche unterwegs, nachdem wir auch aufgenommen hatten erst. Das bedeutet, ich muss auch heute drüber sprechen. Und ich hatte wieder diesen klassischen, wir sind unterwegs und in 2 verschiedenen Hotels, in 2 verschiedenen Nächten, beziehungsweise 3 verschiedenen Hotels in 3 verschiedenen Nächten Moment. Ich bin nämlich des Nächtens, ich glaube in der 2. oder 3. Nacht aufgewacht und wie das dann so ist, man will ja wieder einschlafen, musste mich in Richtung Toilette begeben und habe dementsprechend das Licht ausgelassen. Und
Licht.
Ja. Ging voller Zuversicht in das Bad, drehte mich nach rechts und stieß mir volle Esse, aber wirklich volles Rohr, den Kopf an der Duschkabine, weil der Aufbau des Zimmers exakt entgegengesetzt dem war, in dem wir die Nacht vorher waren. Und ich hatte mich im Schlafsuff an das andere Zimmer erinnert und bin dementsprechend im Dunkeln halt voll in die falsche Richtung gerannt, im Bad. Das,
oh mein Gott.
Tourleben kann hart sein.
Wahrscheinlich auch, hat sich wahrscheinlich auch erstmal hingelegt dann, oder?
Nee, das nicht, aber ich war dann wieder wach. Also dann hätte ich auch das Licht anmachen können, weil der Effekt war letztendlich dasselbe und ich hatte einen schönen Brummschädel am nächsten Tag.
Boah, ja. Unangenehm.
Ja, das passiert.
Sehr unangenehm. Aber und jetzt bist du wieder lieb, oder?
Ich bin absolut lieb. Ich bin auch in Leipzig, wie man sieht. Habe auch wunderbare Dinge noch erlebt die letzte Woche. Also das eine ist zum Beispiel, dass ich glaube am Montag muss es oder Dienstag muss es gewesen sein, da war in Leipzig wahrscheinlich, ich weiß es nicht von offizieller Seite, Feuerwehrtag oder sowas. Und da sind ganz, ganz viele Feuerwehren durch die Gegend gefahren. Unter anderem kam ich an eine Kreuzung, wo gerade ein Drehleiterfahrzeug an der roten Ampel stand. Und da stand eine Gruppe Kindergartenkinder, würde ich denken. Also so kurz vor der Einschulung, aber halt noch Kindergarten. Und die haben nun mit großen Augen dieses Feuerwehrauto beglotzt und mit ganz viel Freude. Und dann hat der Feuerwehrfahrzeugfahrer, das ist auch ein schönes deutsches Wort, hat einmal ganz kurz Lichthupe und Signal sozusagen angemacht. Und da war aber was los bei den Kindern. Oh, das war so süß.
Aber da war was los.
Die haben sich so gefreut. Und ich saß in der Straßenbahn und habe das gesehen. Und auch ich und habe mich gefreut, weil die sich gefreut haben. Das war ein sehr schöner Moment. Da musste ich mich sehr an Billers sind die leuchtenden Kinderaugen erinnern, weil das war, genau so sehen die aus. Das war wirklich fantastisch. Ich habe mich sehr gefreut.
Das Verrückte ist ja in diesem Zusammenschnitt von Billa, also wo es um seine Karriere ging, war direkt hinterher, kam, weißt du, was da kommt?
Ja.
Hinter der Szene?
Ja. Ja.
Die leuchtenden Kinderaugen sind es, die mich immer motivieren und dann du bist so blöd, kommt dann hinterher oder irgendwas in der Art.
ja.
Genau, naja.
Dann, Herr Stett, ich habe eine philosophische Frage.
Cool.
Wie kommt es, dass zwei Spiegeleier genug sind, aber dass zwei Eier für ein Rührei immer zu wenig sind?
Ja, deshalb heißt das ja Spiegelei. Es spiegelt den Wandel in der Gesellschaft. Weißt du? Ruhrei ist nun mal einfach nicht ganz
ist,
so.
Ist eine Spezialität aus der Ruhrgegend. Ja.
Genau. Ist nun mal so, dass Ruhrei an sich einfach auch was komplett übertrieben zusammengemixt ist, ohne jegliches Konzept. Okay? Das heißt, es ist ja auch von vornherein schon klar, dass das nicht reichen kann. Weil es an sich viel zu aufwendig ist, das auf irgendeine Art und Weise auseinanderzubekommen und sinnvoll zu verwerten. Also grundsätzlich, ja. Also es ist sozusagen der Teil der Gesellschaft, der sich um nichts kümmert. Da wird einfach nichts. Und dann Spiegelei spiegelt die Gesellschaft wieder, die auch sozusagen von vornherein schon ein Konzept hat. Also deshalb Spiegel.
Mhm.
Weißt du, also es ist ein Spiegel, auch wenn du jetzt sozusagen vor diesem Ei sitzt und weißt, es reicht, dann sagt das Spiegelei, alles klar, es reicht. Also ein Spiegel der Gesellschaft.
Das war Julius Sattler in 2 Minuten 30, wie man aus nichts noch weniger macht.
Ja.
Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gequatscht. Ach ja, ich hab einen wunderschönen...
Siehst du, Ruhrei.
Ruhrei. Ich habe einen wunderschönen Moment erlebt diese Woche, der auch sehr erhebend war. Und es gibt ja manchmal so Dinge, wo du dich hinterher fragst, war das jetzt ironisch gemeint oder ernst? Ich möchte daran glauben, mit Haut und Haar, dass es ernst gemeint war, weil das sehr viel für mein Ego tut, mein persönliches. Ich bin nämlich aus Gründen neulich kurz im Internat gewesen bei den Thomanern, weil...
Alumnat.
Genau, das Internat heißt Alumnat, das hast du völlig richtig subsumiert. Und begegnete dort einer Küchenfrau, einer Küchendame, die dort schon gearbeitet hat, als ich dort noch war.
Und ich.
Die hat mich zufällig erblickt, stand vor mir mit großen Augen und sagte nur, was für ein Mann. Und
unglaublich.
Mit einem Mal waren alle Sorgen weg. Sagst ja, wie es ist. Das hat mich durch den ganzen Tag getragen und auch immer noch ein bisschen.
Es ist ja auch wirklich, also da freut man sich natürlich, ja, wenn jemand sowas zu einem sagt.
Absolut.
Also das ist toll.
Ja, das war eine wunderbare Geschichte. Noch nicht meine Begegnung der Woche, aber knapp davor. So, Herr Stett, jetzt 3 Dinge, die du im Supermarkt immer links liegen lässt, die du nie kaufen wirst, weil du sie nie brauchen wirst.
Raumerfrischer.
Okay.
Wobei das daran liegt, dass wir ein Bad mit Fenster haben.
Oh ja, das ist von Vorteil. Lass es mich aus einer Perspektive sagen, dessen, der sowas nicht hat.
Ah, genau. Wobei ein Bad ohne Fenster auch okay sein kann, wenn die Lüftung einigermaßen gut konzipiert ist.
Ja.
Also das, dann Dekoartikel.
In welcher Klim, Form? In welcher Form?
Na, Zeug, was einfach weder schön aussieht noch praktisch ist.
Du meinst so nützloser Schund?
Ja, was weiß ich, so eine Glasflasche mit Schnurz drinne, Wasser und einer Rose. Also Plasterrose und obendrauf ein Flumpen aus irgendwas.
Ein Flumpen? Das ist doch kein Wort, das ist ja nicht mal sächsisch.
Ja, aber das ist, da habe ich gleich noch was dazu.
Ja.
Und dann, was ich auch, glaube ich, immer links liegen lassen werde, ist Schokolade mit Keks.
Warum?
Schokolade mit Keks. Ich esse es einfach nicht gerne.
Herr Stett.
Meine Frau versteht es auch nicht, aber naja.
Da bist du aber als Kind 3-mal hochgeworfen und nur 2-mal wieder aufgefangen worden. Also irgendwas stimmt da nicht.
Ich könnte eine ganze Packung Gummibärchen essen, aber...
Na gut, wer kann das nicht?
Gute Frage. Die nach mir dran sind.
Das ist stimmt, wollte ich gerade sagen.
Stimmig, ja.
Stimmig.
Aber ich wollte noch ein Wort erzählen, was ich heute früh kennengelernt habe.
Ja.
Das Wort heißt Rammelfurz.
Rammelfurz.
Ja.
Herrlich.
Und zwar waren wir gestern im Wildpark und es gab noch Bärlauch. Und ich habe, also das ist aber so welcher, der schon relativ alt ist, also nicht mehr so stark schmeckt. Dann habe ich das wohl in dem Wissen, habe ich eine ganze Menge davon mitgenommen, also eine Handvoll halt für ein Päckchen Butter. Das ist eigentlich zu viel. Brauche bloß eine halbe Handvoll für ein Päckchen Butter normalerweise. Aber dadurch schmeckte das sehr nach Bärlauch, diese Bärlauchbutter, aber nicht so rammelfurz. Also so streng, weißt du?
Herrlich.
Das hat nämlich meine Mutter heute gesagt. Also die ist sehr lecker, weil die ist nämlich nicht so rammelfurz. Also so streng und extrem, aber eben doch Bärlauch.
Das ist also wirklich, wirklich sehr, sehr schönes Wort.
Ja.
Ist das ein Folgentitel?
Nee, ich habe einen anderen Folgentitel.
Stett hat einen anderen.
Und zwar Folgentitel. Ist wie folgt: Gestern haben wir eine Freundin getroffen, die bei der Polizei ist.
Ja.
Und die musste also zu einem Wildunfall fahren, wo es mit. Es war ein Wildunfall mit einem Reh. Und da wurde der Bezirksförster angerufen und gefragt. Und der hat gefragt: Was ist es denn? Ist es das Wild oder das Wild? So Schwarzwild oder whatever, keine Ahnung, wie die heißen. Und weil es Artenschutz, Zählung, whatever. Und sie sagte dann nur, was soll denn das? Ich keine Ahnung, das hier ist Matsch mit Haaren.
Matsch mit Haaren. Das könnte auch eine Sammelbezeichnung für den einen oder anderen, den man so auf der Straße sieht, sein.
Ja, also Matsch mit Haaren ist eigentlich ein herrlicher Folgentitel.
Schön, ich dachte jetzt, du willst es aufgrund des Rese vera verum gaudium nennen, aber...
auch nicht schlecht,
Matsch,
als Wortspiel der Woche.
Matsch ja. Mit Haaren ist schon sehr gut.
Ja. Das könnte überhaupt auch eine Podcast-Name sein.
Matsch mit Haaren? Ja, das stimmt, aber das müsste dann nur einer sein. Das dürfte dann nur einer sprechen, den Podcast.
Ich muss mal hier ganz kurz die Leute zusammenzimmern, dass die ja nicht so durch die Gegend brüllen.
Ja, aber ich unterhalte die Massen in der Zwischenzeit. Also, es ist ja so, dass der Herr Stett unterm Dach wohnt mit vielen Menschen und die muss er jetzt zusammenzimmern, damit sie, also das hat er ja gerade selber gesagt, ne? Ich erzähle in der Zwischenzeit einfach mal so ein bisschen, was bei A Cappella noch auf euch zukommt, denn das wird meine Empfehlung der Woche sein. Das Festival ist ja logisch. Wir haben wahnsinnig viele Gruppen dabei. Es ist unter anderem das erste Mal das Land Taiwan mit seiner eigenen Musik vertreten. Es ist der albanische Polyphoniechor, also sie heißen eigentlich Albanian Polyphonic oder Polyphony Choir oder so. Die sind dabei, das ist albanische Volksmusik. Also auch das erste Mal bei A Cappella. Und ansonsten das Orlando Consort, eine altgediente Gruppe, die aber ein wahnsinnig spannendes Konzept mitgebracht hat. Die singen zu einem Film über das Leben von Jeanne d'Arc. Ja, dann haben wir noch natürlich das Abschlusskonzert, wie jedes Jahr. Da werden die Tickets langsam auch schon knapp, also haltet euch daran. Und ansonsten L'Ultima Parola ist noch mit am Start, auch eine fantastische Gruppe. Also es ist wieder für jeden Geschmack was dabei. Gestern war Kuvaya da, das sind alte Finnen, hätte ich fast gesagt, das sind Finnen. Übrigens sehr schön, Herr Stett ist wieder da, wenn man das Wort Finnen gendert, dann bekommt man einen herrlichen Zungenbrecher, dann ist es nämlich liebe Finnen und Finninnen.
So Finnen und Finninnen oder liebe Finninnen oder whatever.
Genau, so. Ja, das ist der Ausblick auf die A Cappella-Woche. Meine Empfehlung, das hat Herr Stett jetzt nicht mitgekriegt, aber ist das und wird das sein. So sieht das aus. Jetzt habe ich die Zeit überbrückt, die Herr Stett dort die Leute so weit zusammengefaltet hat, dass es kracht. Tete. So, wo sind wir jetzt? Ach ja, ich habe eine spannende Frage an dich, wie du das siehst, aber es ist nicht dein Fachbereich. Vielleicht hören uns ja aber Leute zu, die diesem Ansatz folgen können und die mir sagen können, ob das funktionieren wird oder nicht. Meine Eltern haben ja Hunde und Hundeerziehung ist ja immer ein Thema. Und jetzt habe ich hier bei mir zu Hause um die Ecke
einen Hund,
der wahnsinnig nervt, der immer anfängt zu bellen, wenn jemand vorbeigeht, aus Prinzip, egal was du machst. Und das geht mir ein bisschen auf die Ketten, weil es ist auch ein großer Hund und es ist sehr laut. Und jetzt habe ich überlegt, würde es funktionieren? Man kann ja Hunde auf verschiedene Weisen erziehen. Würde es funktionieren, wenn ich immer, wenn dieser Hund bellt, als fremde Person vor dem Tor stehen bleibe und immer, wenn er aufhört zu bellen, gehe? Sozusagen umgekehrte Psychologie beim Hund. Gott.
Also ich bin gespannt. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob das wirklich funktioniert, weil das ja keine... Also man kann das schlecht mit Psychologie vergleichen, tatsächlich mit der humanen Psychologie. Das heißt jetzt nicht, dass die kein Wesen haben, diese Tiere, das will ich damit nicht sagen. Aber beim Pferd oder so funktioniert das auch nicht so, weil die Reaktionen von Pferden und Instinkte ganz andere sind, zum Beispiel. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das bei Hunden ist, aber zum Beispiel ist es bei Pferden eben so, dass die nicht auf Geräusche so sehr reagieren, sondern sehr viel mehr so auf Bewegungen und Haltung. Also was ganz, ganz anderes als bei Menschen und ist sicher bei Hunden auch irgendwie anders. Also deshalb kann ich dir das nicht beantworten.
Naja,
es gibt aber bestimmt Menschen, die das können.
Was das bei dem halt ist, ist der Reflex, sein Revier zu verteidigen.
Ja.
Und was mein Gedanke ist, das hat so ein bisschen negative Bestrafung, eine negative Verstärkung ist es, glaube ich. Es geht so ein bisschen in die Pavlov-Richtung. Pavlovscher Reflex und so. Was mein Ansatz ist, ich zeige ihm, wenn er bellt, sprich, wenn er das macht, was ich nicht will, passiert genau nicht das, was er eigentlich intendiert mit seinem Bellen. Denn er will mich ja vertreiben von seinem Grund und Boden. Sondern das passiert dann, wenn er nicht bellt.
Da das aber ein Instinkt ist, weiß ich nicht, ob du den damit wegkriegst, erstens. Und zweitens ist es so, man vergisst, dass das keine Kinder sind, sondern ausgewachsene Tiere, die eben eine andere, das ist wirklich so, man muss ja gehen, weil geht ja bei Kindern auch, aber es ist ja so nicht. Genau so, es ist ja eine andere Spezies, die komplett anders lernt und andere Dinge aufnimmt.
Ja, aber die Hunde sind eigentlich clever genug und das weiß ich ja von den Hunden von meinen Eltern, das zu kapieren. Also die kriegen das schon mit, wann was funktioniert. Ja, und die wissen auch ganz genau, wann es Essen gibt und wie sie sich anstellen müssen und wie sie jetzt betteln müssen, damit sie möglichst was zu essen kriegen. Also ich glaube schon, dass das grundsätzlich möglich ist. Was für mich aber tatsächlich die Frage ist, ob der Hund zu alt ist möglicherweise, um das noch zu lernen. Oder, also das Problem ist ja auch, wenn ich da eins hier bin, dann wird es relativ wenig Effekt haben. Aber ich fand das eigentlich als Experiment ganz interessant. Ob das zum Beispiel auch was wäre, wo man Hunde, die eigentlich immer kläffen, dahin bringen könnte, zu sagen, pass auf, wenn du hier nicht reagierst, so wie du reagierst, dann gehen die Leute. You know what I mean?
I know what you mean. Es ist ja auch ein Experiment, was dem Tier nicht schadet. Das heißt, ich freue mich über Updates in den nächsten Wochen.
Ich werde das ganz aktiv probieren und mal gucken, was da passiert. So.
Ja. Hört sich gut an.
Dann habe ich noch drei Sachen auf meiner Liste hier.
Ich habe noch eine Sache auf meiner Liste.
Dann mache ich noch eine und dann ist es ausgewogen, weißt du? Dann können wir nochmal im Wechsel. Es ist eine Beobachtung, sozusagen Roberts öffentliche Verkehrsmittelbeobachtung der Woche. Und zwar ein total smarter Move, das Ansteckungsrisiko in Bahnen und Bussen, zumindest was Schmierinfektionen angeht, gering zu halten.
Zu erhöhen.
Nee, gering zu halten. Ist, das habe ich jetzt neulich gesehen, da ist ein älterer Herr einfach mit so einem weißen Michael Jackson Handschuh eingestiegen und hat sich mit so einem weißen Handschuh überall festgehalten. Aber nur einem. Also nur an einer Hand. Das habe ich auch schon mal gesehen. Das fand ich irgendwie, das hat Style, ja. Das kann man nicht anders sagen.
Das hat wirklich Style.
Das fand ich sehr smart. Auch wenn ich das jetzt für mich eher nicht machen würde.
In Zukunft auch machen. Einfach vorm Fliegen einsteigen und dann zwei solche Handschuhe anziehen.
Ja, genau, wie wenn man in so einen alten Porsche steigt oder so und dann so Leder, also ja, so genau. Schwarze Fahrerlederhandschuhe anhat. Sowas in der Richtung. Aber ich fand halt auch die Reminiszenz an Michael Jackson irgendwie sehr lustig.
Ja.
Okay, Erstedt, du jetzt.
Ich habe es jetzt endlich geschafft, diesen Artikel zu lesen.
Ah ja.
Ich kann ja einen Namen sagen, ist ja ein öffentlicher Name. Christina Rietz ist dieser Artikel von ihr. Der ist erschienen in der Zeit im Osten und noch in der
Zeit Glaube Christ oder so heißt die, ne?
Genau, richtig, genau. Da ist der ausführliche Artikel erschienen. Und es ist so, dass der mich sehr bewegt hat. Das habe ich ja auch schon geschrieben. Und auf sehr verschiedene Arten und Weisen. Erstens mal, weil er wirklich sehr detailliert ist und auch die Gedanken schildert, die man dabei haben kann. Und auch einfach auch korrekt ist, schlicht und ergreifend. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und ich habe mich an sehr viele Sachen erinnert, die ich gemeinsam mit Billa Bach und der Matthäus Passion und dem Thomaner Coronavantas Orchester und verschiedenen Solisten erlebt habe. Auf dieser Aufnahme ergibt es sich ja auch, dass wir beide zu sehen sind, um die es da geht.
Ja, nur ein sehr unglücklicher Winkel, der wird gefilmt, weil wir sehen aus, als würden wir irgendwie so ganz komisch im Kirchenschiff hängen, also im Orgelschiff besser gesagt.
Genau, aber das tut dem keinen Abbruch, dass wir gut gesungen haben. Ich finde tatsächlich immer noch, dass wir da beide sehr gut gesungen haben auf der Aufnahme. Und das ist aber egal, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht darum, dass ich da sehr viele Erinnerungen habe. Zum Beispiel meine allererste große, riesige Reise, Interkontinentalreise, auch mein erster Flug mit Lufthansa und mein erster Langstreckenflug überhaupt war Japan und Korea 2008. Und das hat mich da sofort dran erinnert. Also grundsätzlich, wenn die Matthäus-Passion beginnt, erinnere ich mich daran. Auch meine erste große Passion war die Matthäus-Passion 2006 in der Thomaskirche, die Frühfassung. Und meine letzte große Passion war in der Thomaskirche, die Matthäus-Passion. Da haben wir gesungen gemeinsam, auch solo. Nee, da warst du nicht mehr auf dem Chor. Da habe nur ich solo gesungen von uns beiden. Und die hat nämlich Michael Gläser, der Vater von Max Gläser, der das Kollegium Thomanum leitet, dirigiert, weil Herr Biller schon nicht mehr gut drauf war und da ein halbes Jahr im Krankenhaus gewesen ist. Und auch das war also besonders. Also die erste und die letzte Matthäus-Passion, die ich im Thomanenchor aufgeführt habe, war sehr besonders in jeglicher Hinsicht. Und natürlich diese ganzen Konzertreisen, die da dabei waren mit der Matthäus Passion. Also im Grunde ein großartiges Werk, und der Artikel selbst hat mich eben dadurch, durch die verschiedenen Gedanken, die geäußert wurden, sehr an diese Situation erinnert. Und auch ein spezieller Gedanke, den ich jetzt hier nochmal aufgreife, den ich nämlich in der Nachricht an Sie gar nicht mit erwähnt habe, ist die Frage, wie Bach, also es wird sich dem Thema, wie Bach Leid verarbeitet oder komponiert, gewidmet, dieser Frage. Und auch mal wird mal wieder thematisiert, dass Bach ja 10 Kinder verloren hat und eine Frau. So eine Ehefrau und 10 Kinder, das muss man sich mal überlegen. Ich meine, das war damals eher üblich, dass man Kinder viel verloren hat und dass Menschen eher gestorben sind als heute. Aber es ist ja trotzdem ein unglaublicher Schmerz jedes Mal. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Und wie damit also umgegangen wird, auch in der Matthäus-Passion, ist mir dann nochmal neu bewusst geworden. Und das hat mich sehr bewegt. Also muss man wirklich sagen, vielen Dank dafür.
Ja, ich habe den Artikel auch bekommen, dankenswerterweise, und gelesen. Und ich stimme dir da total zu. Also gerade aus der Perspektive eines Menschen, der viel mit diesem Werk zu tun hatte und hat nach wie vor und auch mit dieser Situation in der Thomaskirche durchaus vertraut ist. Also sie war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, alleine dort und hat das gehört in diesem Umfeld. Und ich kenne das tatsächlich von der ein oder anderen Amakord-Aufnahmesession. Wenn du alleine in dieser Kirche bist, das macht nochmal irgendwie was mit dir. Ja. Also dieser ganze Raum atmet und lebt derart seine eigene Tradition, das fällt einem manchmal gar nicht auf, wenn man eben innerhalb eines Gewusels oder innerhalb einer Probe oder eines Projekts dort ist. Das setzt sich irgendwie im Hirn erst dann, wenn man wirklich mal die Möglichkeit hat, dort drin kontemplativ einfach zu sein. Ja.
Ja.
Und das in Verbindung mit dieser überwältigenden Kraft, die eine Matthäus-Passion entfalten kann, kann ich total nachvollziehen, dass das ein sehr eindrückliches und wahrscheinlich auch unvergessliches emotionales Erlebnis ist. Besonders auch, wenn man eine Passion hört, die ja doch irgendwie sowas Substanzielles, sowas erfrischend Substanzielles hatte, was heutzutage ganz, ganz wenige Aufführungen überhaupt vermögen, nämlich dieses Unprätentiöse der Beteiligten im Dienste des Werkes, ja, der Musik zu dienen, auch der Musik zur Ehre Gottes zu dienen. Das ist, glaube ich, das, was am meisten die Nähe zum Schöpfer, also zum Komponisten, sowie auch zum Gemeindenschöpfer, ja, herstellen kann. Ich glaube, dass ganz viele Dinge, die heutzutage passieren, es hat viel mit Oberflächlichkeit, viel mit schnellem Erfolg, viel mit Selbstdarstellung zu tun, was man heute so sieht an verschiedenen Stellen. Und das ist genau das, was dem Werk eigentlich das nimmt, was es so wahnsinnig stark macht, nämlich diese emotionale Kraft, die es nur dann entfaltet, wenn der Ausführende die auch zulässt. Und das bedeutet, ihr auch ein Stück weit zu vertrauen und sich selbst, finde ich, in den Hintergrund zu stellen.
Ja, definitiv. Da stimme ich dir komplett zu. Das kann man nie anders und hätte ich nicht besser sagen können. Musste ich auch nicht.
Wobei, das klingt jetzt so ein bisschen
hast du ja gesagt.
Das klingt jetzt so ein bisschen nach Generalkritik an allen anderen. Ich glaube, dass das ein zeitgeistiges Phänomen ist, grundsätzlich, weil es ist, die Ausführenden bekommen, glaube ich, oft das Gefühl vermittelt, es geht um Menschentiere-Sensation und es muss noch schneller sein, es muss noch aufregender musiziert sein. Daran glaube ich überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht das, finde ich, was Musik und vor allem diese Musik braucht. Was diese Musik braucht, ist Tiefe, Verständnis und Miteinander. Und wenn eine Aufführung diese drei Sachen hat, dann ist es fast unmöglich, dass Bach schlecht wird. Es ist aber sehr wohl möglich.
Amen.
Es ist aber sehr wohl möglich, mit Dogma, mit schon dem schon erwähnten Drang, sich selbst darstellen zu müssen, über diese Musik ist es schon möglich, sie kaputt zu machen. Ja.
Das betrifft ja nicht nur Musik, aber wenn wir darüber jetzt reden, dann wird die Sendung viel zu lang,
ja.
Die Folge.
Das nur vielleicht als den einen oder anderen Gedanken dazu. Ich glaube, wer da mehr drin hören wollte, der konnte da mehr drin hören in dem, was ich gesagt habe. Und mehr sage ich dazu jetzt auch nicht. Ich habe noch zwei Geschichten. Das eine ist ein bisschen klamaukiger, das andere ist ein bisschen ernster, wobei beides jetzt nicht so ernst ist, wie das, was du gerade nochmal angesprochen hast, wofür ich dir aber sehr dankbar bin, denn wie gesagt, ich habe den Artikel auch bekommen und bin da auch Christina sehr dankbar dafür, dass sie ihre Gedanken so reflektiert auch niedergeschrieben hat. Und,
das ist ja auch eine sehr intime Sache, also absolut. Das muss man ja auch noch dazu sagen.
Die Musik macht ja mit jedem unterschiedliche Dinge und vor allem die Musik Bachs, da geht es zumindest mir so, erwischt mich gelegentlich an Stellen, da wusste ich noch nicht mal, dass ich Stellen habe vorher. Und insofern ist diese Art, das auch zu artikulieren und zu schreiben, schon außergewöhnlich und ringt mir einiges an Bewunderung ab.
Definitiv.
So, Herr Stett, ganz anderes Thema. Weißt du, es gibt ja den Satz von Karl Lagerfeld, wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Das gilt auch für andere Dinge. Ich saß neulich bei Vapiano, einer Kette, wo man pseudo-italienisch essen kann, denn wirklich italienisch ist es eigentlich nicht, aber es ist sehr gut, trotzdem, also es schmeckt dort sehr, sehr gut. Da hat tatsächlich jemand am hellerlichten Tag, es war so Mittag rum, einen Aperol Spritz bestellt. Und da frage ich mich, warum macht man sowas? Also wer macht sowas? Also da gibt es ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder, gerade auch wenn es so um die Mittagszeit ist und es war in der Woche, da will sich einer ordentlich einen in die Rüstung stellen.
Und Hauptsache einen in die Rüstung römern.
Genau, und Hauptsache es knallt. Oder man denkt wirklich, dass das italienisch ist, was man sich da holt.
Aperol Spritz ist wohl nicht italienisch?
Doch, ist es, aber das ist halt bei Vapiano, also ich weiß nicht, ein Aperol Spritz, zumindest, vielleicht ist das auch meine Fehlassoziation, verbinde ich immer mit dem absoluten Dolce Vita-Gefühl, das holt man sich eigentlich im Urlaub irgendwie so abends mal am Strand, um was zu genießen, was nicht so schwer ist, wovon du jetzt nicht den nächsten Tag einen übelsten Schädel hast. Und all diese Dinge sind da ja nicht erfüllt. Du bist weder im Urlaub bei Vapiano, noch hast du Strand, noch ist es wahnsinnig warm gewesen. Im Gegenteil, es war arschkalt draußen. Also es gab eigentlich so rein objektiv gesehen überhaupt keinen Grund, dort auf Urlaub zu tun mit einem Aperol. Es gäbe natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, ja einfach, weil es schmeckt. Aber auch dann,
ich denke, das ist der Fall.
Am hellerlichten Tag, weiß ich jetzt nicht. Also da musst du dann schon frei haben, so. Donnerstags,
ja,
11:30 Uhr.
Als ich habe doch letzte Woche von dem Umzug erzählt. Da gab es dann auch tagsüber einfach mal Sekt. Und ich habe gesagt, danke. Und habe ihn angenommen.
Ja, so Daydrinking.
Als meinen Sohn.
Das erste Mal die Windel voll gemacht hatte.
Ja.
Na gut, lassen wir mal so offen. Aber fand ich irgendwie, hat mich bewegt. Ja, das hat mich bewegt, dieses Szenario zu beobachten. Und zum Schluss habe ich noch eine Begegnung der Woche, die mich tatsächlich sehr erfreut hat und mit der ich nicht gerechnet hätte. Und zwar hast du jetzt was gesagt? Hast du gesagt, ich soll warten?
Ja.
Nee.
Nee, ich habe gesagt.
Habe.
Du hast mit der Begegnung ja nicht gerechnet.
Ja, genau, habe ich nicht. Und zwar haben wir mit Amakord am Dienstag eine sogenannte Mugge. Und wer das schon mal gehört hat, der wird vielleicht nicht wissen, dass das eine Abkürzung ist. Es steht für musikalisches Gelegenheitsgeschäft. Gehabt in Dresden bei Sachsenlotto. Die, ich weiß nicht, ob ich hier schon mal darüber gesprochen hatte, uns ja zum Möglichmacher des Monats erkoren haben.
Das hast du erzählt.
Das hatte ich erzählt, genau. Und die Verbindung zu Lotto besteht ja schon länger, weil sie auch Sponsor bei uns beim Festival sind. Und die haben uns dort eingeladen, bei ihrem parlamentarischen Abend zu singen. Und der Einladung sind wir gefolgt. und haben das getan. Und neben uns gab es noch einen Vortrag von einem gewissen Otto Gerd Karasch, der mir kein Fremder war, denn ich habe, glaube ich, auch hier relativ positiv und ausführlich über die Sendung Seven vs. Wild gesprochen. Und dieser jene Otto Gerd Karasch hat diese Sendung gewonnen. Dementsprechend war er mir kein Unbekannter. Und er wirkte schon in der Sendung sehr klar, sehr aufgeräumt, sehr freundlich. Also eigentlich alles das, was man in der Medienlandschaft selten findet. Und dieser Eindruck hat sich tatsächlich am Dienstag, als wir uns trafen, dann im Anschluss an den Gig, hat sich erhärtet, weil eben jener, also man kam dann so ins Gespräch, er wirkt unglaublich aufgeräumt, unglaublich gebildet, so als würde ihn nichts aus der Ruhe bringen können. Ich meine, gut, man darf nicht vergessen, der Mann war beim Militär, der ist Fallschirmjäger, Ausgebildeter, der hat auch im Krieg in Afghanistan ganz viel Schreckliches gesehen, also der weiß schon auch, was wirklich jetzt ein Problem ist und was vielleicht irgendwelche Kleinigkeiten und Nichtigkeiten sind. Und das war sehr, sehr anregend, diese Unterhaltung zu führen. Es ging um Gott und die Welt. Unter anderem konnte er sich auch, und auch das ist meistens selten mit Leuten, die aus der Medienbranche kommen, er konnte sehr viel mit unserer Kunstform anfangen, weil auch seine Geschwister irgendwie alle sehr musikalisch sind. Und tatsächlich für mich das Highlight, deswegen ist es für mich die Begegnung der Woche, ist, er hat mir, nachdem wir uns so unterhalten haben und ich gesagt habe, dass ich Seven vs. Wild sehr gerne geguckt habe und ihm da sehr gerne zugeschaut habe, wie er, für ihn hat er gesagt, fühlt es sich an wie 2 Wochen Urlaub, mehr oder weniger, oder eine Woche Urlaub. Er hat mir einen Feuerstahl geschenkt.
Was ist das denn?
Ein Feuerstahl ist ein Gerät, das kann ich dir mal ganz kurz zeigen, Herr Stett. Das ist so ein Gerät. Hier hast du oben eine Magnesiumstange. Und die wird im Prinzip weggeschabt und so kann man immer überall Funken und Feuer erzeugen. Und cool. Das ist extrem cool und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Der wird bei mir in Ehren gehalten. Ich habe auch schon angedroht, dass es ein Beweisvideo geben wird, dass ich diesen Feuerstahl auch in der freien Natur mal einsetzen werde. Und ich habe vor, diesem Wort nachzukommen. So, das ist also meine Begegnung der Woche. Herr Stett, wir haben so viel gelabert wie ewig nicht mehr.
Aber du kannst das tatsächlich bei uns zu Hause mal machen, wenn wir Feuer machen wollen.
Das können wir sehr gerne machen. Komme ich gerne vorbei.
Das machen wir.
Ja.
Ja.
Das ist so gespeichert. Ja, das wird jetzt nicht wieder vergessen. Hast du noch was auf dem Herzen? Wir sind jetzt hier bei fast 48 Minuten. Ich glaube, so lange haben wir ewig nicht gesabbelt.
Ja, aber da wir ja noch die Hälfte rausschneiden.
Wie immer. Ja, klar.
Genau. Ich habe heute endlich mal wieder einen Erguss dabei.
Oh, dann bleibt mir nichts weiter übrig, als euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Mit jetzt hoffentlich dann auch stabil besser werdendem Wetter. Heute scheint die Sonne und es wird warm, da freue ich mich drauf. Kann man wieder mit dem Fahrrad fahren. Für mich geht es jetzt gleich ins Fit. Ein bisschen Sport machen. Dann zum Familienkonzert um 15 Uhr und dann gibt es abends das Konzert mit den U-Bahn-Kontrolleuren in tiefgefrorenen Frauenkleidern. Auch da freue ich mich sehr drauf. Ich wünsche euch eine fantastische Woche mit ganz vielen positiven Erlebnissen und verabschiede mich und übergebe an Herrn Stett mit seinem Erguss, also dem dürrischen Erguss.
Auch ich wünsche dir und allen, die uns zuhören, eine angenehme Woche mit sehr vielen positiven, schönen Erlebnissen und sollten negative dabei sein, wünsche ich euch sehr viel Kraft und Mut, weiter nach vorne zu blicken. In diesem Sinne kommt jetzt wieder ein Gedicht aus Geschichten aus dem Henkelkorb von Karl Sattler. Wir sind schon fast am Ende angelangt. Es gibt jetzt bloß noch inklusive heute. Das merkst du dir bitte, gibt es bloß noch 4 Gedichte, danke, inklusive heute. Also, von der weisen Kräuterfrau. Versteckt doch nahe am Waldesrand stand ganz aus Holz ein Häuschen. Dort wohnte eine Kräuterfrau mit Katzen und mit Mäuschen. Sie war schon alt, doch kerngesund. Sie kannte alle Blüten und mischte daraus Kräutertees zum Heilen und Verhüten. Ein jedes Kräutlein war ihr Freund, das sie beim Namen kannte und das sie, wenn es selten war, lateinisch auch benannte. Sie trug sie heim im Henkelkorb, schön locker beieinander, da stieg Aroma in die Luft wie Zimt und Koriander. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.